Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 5. Februar 2012. Das Thema der Predigt lautet: Gott trägt roten Lippenstift oder wie wir Gottes Ebenbild im anderen achten. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Ja, wenn man vorhin das so verfolgt hat, ich fand es eine sehr plastische Darstellung, wie wir diese Bevölkerung Mosambiks und die Problematik dort vorgestellt bekommen haben, dann denkt man, warum müssen Menschen so leben? Man kann, ich denke mir manchmal, wenn ich morgens am Frühstück für uns bete, eigentlich darf man diese Gedanken gar nicht so an sich heranlassen. Da wird man verrückt, wenn man überlegt, unter welchen Umständen Menschen auf dieser Welt ihr Leben fristen müssen. Gestern Abend, wo ich die Nachrichten angeguckt habe, ich habe den Tag über keine Nachrichten angeguckt, aber irgendwie war ich echt schockiert, wie ich diese ganzen Vorgänge und Bilder von Syrien gesehen habe. Und dann war da so eine Reportage, wo gesagt worden ist, naja, eben, dass so viele Leute auch entstellt worden sind, verstümmelt worden sind. Sie waren gar nicht mehr erkennbar. Da denke ich, warum tun Menschen anderen Menschen so etwas an, dass man sie gar nicht mehr als Menschen erkennt? Vor wenigen Tagen hat Marcel Reich-Ranicki in einer sehr berührenden Rede im Deutschen Bundestag am Holocaust-Gedenktag gesprochen und er hat eben von diesem menschenverachtenden Tun des Nazi-Regimes gesprochen, aus seinen ganz persönlichen Erlebnissen im Warschauer Ghetto. Und er hat davon berichtet, wie er das Todesurteil im Grunde über diese Leute übersetzen musste. Er hat davon berichtet, wie diese SS-Männer von Hass erfüllt und von Grausamkeit erfüllt waren. Er hat von einem Selbstmord des Obmanns der Judenvereinigung dort gesprochen und dann von seiner völlig übereilten Hals-über-Kopf-Heirat. Auch das war etwas sehr Schockierendes. Man fragt, warum muss das sein? Warum müssen Menschen unter dem Eindruck, dass ihnen das Leben genommen wird, Hals-über-Kopf heiraten und können nicht feiern? Warum muss es überhaupt so eine Idee von einem KZ oder von anderen Gefängnissen geben, deren einzige Idee ist, den Menschen zu vernichten? Warum müssen Menschen verstümmelt werden? Warum muss es Landstriche auf dieser Welt geben, wo ärztlich so unterversorgt sind? Es ist nicht richtig, wenn Menschen nicht als Menschen leben können. Die Bibel hat eine Vorstellung vom Menschsein, wo Gott konsequent zu 100% pro Mensch eingestellt ist. Die Bibel beginnt auf den ersten Seiten damit, dass zum Menschsein gesagt wird, Gott schuf den Mensch nicht irgendwie, sondern zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Was heißt das? Damals in der alten Welt, als das im alten Orient aufgeschrieben worden ist, gab es die großen Pharaonen. Ja, Israel war ja so im Sandwich von Ägypten und Babylonien, eine Großmacht, die aufgestrebt hat. Und als man diese Dinge niedergeschrieben hat, gab es natürlich auch die großen Pharaonen. Da hat man sich schon auch orientiert an diesen Standards. Wir kennen diesen Tutanchamun. Und ich habe gelesen, bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass es so stimmt, dass es wörtlich heißt, lebendes Ebenbild des Gottes Amun. Also das heißt, das soll offensichtlich ausdrücken, wer diesen König sieht, der kriegt eine Vorstellung von dem Gott, der dahinter ist. Und wenn in dieser Zeit die Israeliten Bibel verfasst haben und gesagt haben, nicht nur unser König David ist ein Ebenbild Gottes, sondern ganz prinzipiell jeder Mensch, dann ist das nicht nur eine Sensation, dann ist das eine Revolution. Gott schuf jeden Menschen ganz und gar zu seinem Bild. Was das bedeutet, ist so das erste Thema, was ich in dieser Reihe in den nächsten Wochen Sex und Gott mit uns anschauen möchte. Heute, Gott trägt roten Lippenstift, wie wir Gottes Ebenbild im Anderen achten. Und wenn die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, dann fordert sie als erstes auf, sieh jeden Menschen als ein Abbild Gottes. Ja, so etwas, wie wir vorhin gesehen haben, das spielt sich 100.000 Mal am Tag ab auf dieser Welt, in Schulfluren oder sonst, dass irgendwelche Leute andere bewerten, Punkte geben, diskutieren, Körperteile oder Vermögen, Geistiges, Finanzielles, Materielles taxiert wird. Für viele ist das Zeitvertreib. In Internetforen oder in Fernsehsendungen ist das geradezu zu einer Kultur geworden. Es geht immer wieder um die Frage, ist der oder die cool, ist sie heiß, ist sie, was bringt sie? Eine ganze Industrie ist davon mittlerweile abhängig. Das Problem ist, dass diese taxierten Objekte in Wirklichkeit Menschen sind. Eine Frau, ein Mann, dass sie einen Namen haben, eine Geschichte. Dass von jedem von diesen taxierten Objekten gilt, Gott schuf diesen Menschen zu seinem Bild. Das ganze Taxieren ist ja so lange harmlos, solange es nicht um uns geht. Aber wenn du selbst das Mädchen oder wenn du selbst der Mann bist, dann tut es weh, dann verletzt es plötzlich, dann spürst du, wie abwertend diese ganze Geschichte ist. Jesus nimmt einmal Stellung, wo aus einer Frau, einer Ebenbildträgerin Gottes, so ein Objekt gemacht worden ist. Er nimmt Stellung, wenn er sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Was sagt Jesus damit? Jesus sagt und macht deutlich, er bringt unsere Augen mit dem Zustand unseres Herzens in Verbindung. Er sagt, unsere Absichten haben etwas mit unserem Herzen zu tun. Er sagt, unsere Gedanken offenbaren, was wir auf dem Herzen tragen. Und Jesus geht noch weiter. Er sagt, wenn dir aber dein rechtes Auge Ärgernis schafft, so reiß es auf und wirf es von dir. Wenn dir dein rechtes Auge Ärger schafft, reiß es aus und wirf es von dir. Das ist ja brutal, wenn wir uns das vorstellen, gerade bezogen auf das, müssten plötzlich die Hälfte von uns ja, ohne Auge rumlaufen, oder? Da sind wir ehrlich. Ja, da würde uns plötzlich ein Auge fehlen. Das ist ja makaber, so eine Vorstellung. Aber ich glaube, Jesus geht es nicht um diese makabere Vorstellung. Jesus will was anderes sagen. Er erklärt es gleich im nächsten Satz, wenn er sagt, es ist besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wie kommen wir vom begehrlichen Blick auf eine Frau über eine Teilamputation plötzlich in die Hölle? Der Himmel ist der Ort in der Bibel, wo alles so ist, wie Gott es haben möchte. Und die Hölle ist der Bereich, wo nicht so ist, wie Gott es haben möchte. Wo Menschen nicht so behandelt werden, wie es Gott sich vorstellt. Zum Beispiel KZs oder Schulflure, wo es so zugeht, wie wir es gerade gesehen haben. Jesus geht es mit dem Ausreisen nicht um eine Selbstverstümmelung, sondern wenn du merkst, dass du jemanden begehrst, dass du dann begreifst, da passiert etwas ganz Ernstes. Wenn du merkst, in dir kommen Gedanken hoch, wo nicht ganz hasenrein sind, dass du merkst, da passiert etwas ganz Höllisches. Da wird ein Ebenbildträger oder eine Ebenbildträgerin plötzlich zu einem Objekt degradiert. Und zweitens, dass du dich mit aller Gewalt dem widersetzt, weil du begreifst, kein Mensch ist ein Objekt. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Das ist das Erste, was die Bibel uns zum Thema Sexualität sagt. Sieh jeden Menschen als ein Abbild Gottes. Das Zweite, erkenne, begreife für dich, was Gott allen Menschen gemeinsam gab. Die ersten Christen hatten einen guten Ausdruck dafür, wenn jemand im anderen die Ebenbildlichkeit Gottes anerkennt. In einem Brief aus der Frühzeit der Christenheit lesen wir da, wie Unterschiede in Rasse und Kultur, Besitz und Status Menschen nicht getrennt haben, sondern verfeindete Menschen aufgrund ihres Status, aufgrund ihrer Rasse oder aufgrund ihrer Bildung plötzlich sich verbunden haben und erkannten, dass sie als Glieder am Leib Jesu Christi durch Jesus zusammengehören. Wir lesen, in Jesus Christus seid ihr jetzt, die ihr vormals getrennt gewesen seid, euch nahe geworden durch das Blut Jesu. Und das wird dann der neue Mensch genannt. Das finde ich etwas ganz Bemerkenswertes. Die ersten Christen nannten den neuen Menschen der Mensch, der sich auf das konzentriert, was alle Menschen gemeinsam haben, nämlich ihre von Gott verliehene Menschlichkeit und nicht mehr das Trennende, das Unterschiedliche uns definierte. Was sagt die Bibel über die Erschaffung des Menschen? Gott schuf den Menschen als erstens zu seinem Ebenbild. Zu einem Bild Gottes schuf er ihn. Zweitens, er gab ihm ein Geschlecht. Er schuf ihn als Mann und Frau. Drittens, Christen vom neuen Menschen redeten, ging es darum, zum Ursprung zurückzukehren und den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gesehen hat und wo Gott den Akzent darauf gelegt hat, nämlich, dass jeder Mensch ein Bild von ihm ist. Und ich denke, das ist ein zweiter Punkt, den wir für uns mitnehmen können, dass wir im anderen Gottes Ebenbild erkennen und einen Blick dafür bekommen, was alle Menschen gemeinsam haben. Ein dritter Aspekt noch, begreife, dass du vor allem ein Mensch bist. Ich habe die Geschichte eines Soldaten kürzlich gelesen, die ich uns vorlesen möchte. Das fand ich eine ganz bemerkenswerte Geschichte. Da erzählt einer, wie er bei den Marines gedient hat und während des Golfkrieges 1991 eine der ersten Gruppen von Marines in den Irak geführt hat. Er erzählte davon, wie es ist, das Territorium des Feindes zu betreten, wie es ist, beschossen zu werden, wie es ist, in der ganzen Komplexität der modernen Kriegsführung einen Krieg zu führen. Und dann erzählt er, wie sie bei einem Gefecht eine Gruppe von Männern gefangen genommen haben, die eben noch auf sie schossen. Man stellte dann diese Leute in eine Reihe, ihnen wurden Handschellen angelegt und plötzlich lief einer dieser Gefangenen auf ihn zu, hielt einen Brief hoch und bat darum, dass er so schnell wie möglich diesen Brief versenden soll. Der Mann war scheinbar nicht zu bremsen und fing an, in größte Unruhe zu verbreiten, so dass sie endlich dann diesen Brief genommen haben. Und als es unklar war, ob dieser Brief weitergegeben wird, hat er gesagt, das ist von meinem Vater, der Brief ist an meinen Vater, er muss unbedingt wissen, dass ich ihn liebe. Haben wir einen Schnitt? Vor ungefähr 2 Jahren, 2,5 Jahren, bin ich mal im Büro da oben gewesen, Telefon hat geklingelt, eine Frau hat angerufen, hat gesagt, ich muss sie heute unbedingt sprechen. Okay, dann ist sie gekommen. Dann hat sie erzählt, wie sie bei einer Australienreise sich für Nacktaufnahmen verkauft hat und jetzt ihr großes Problem ist, dass Kommilitonen sie erkannt haben in diesen einschlägigen Portalen und sie nicht mehr weiß, was sie buchstäblich machen soll. Sagt sie, wenn ich habe Angst, dass ich mich nirgendwo mehr zeigen kann, ich habe Angst, dass ich meinen ganzen Berufsweg verbaut habe und vor allem, wie soll ich das meiner Mutter sagen, wenn das rauskommt, das ist unglaublich. Ich habe versucht zu sagen, was das Evangelium uns bedeutet, dass wir nicht von diesen Dingen letztlich bestimmt werden, sondern dass ein Mensch einen unveräußerlichen Wert hat. Und habe ihr Mut gemacht und habe mit ihr besprochen, wie sie mit ihrer Mutter vielleicht doch ins Gespräch kommen kann. Es war für sie zunächst kein Weg und dann hat sie sich doch getraut. Und dann hat sie, wir haben uns dann bald aus den Augen verloren, das ist ja auch gut so, aber sie hat mir dann nochmal eine E-Mail geschrieben und mir gesagt, sie hat jetzt das Ganze ihrer Mutter gesagt und das schlimme Szenario ist gar nicht eingetreten. Ihre Mutter hat sie in den Arm genommen und sie haben jetzt ein besseres Verhältnis wie vorher. Vielleicht hast du auch schon so Momente erlebt, wo eben aus einem Soldaten plötzlich ein Sohn geworden ist, wo aus einem Pin-Up-Girl eine Tochter geworden ist, wie aus einem, der dir als Feind begegnet, plötzlich ein Mensch aus Fleisch und Blut wird. Das sind Augenblicke, in denen alle Unterschiede zwischen uns verfliegen und wir begreifen, wir sind vor allem anderen Mensch. Uns eint diese Tatsache, dass wir Mensch sind, viel mehr als die Unterschiede, die wir an uns wahrnehmen. In solchen Momenten schenkt Gott uns ein tiefes Verständnis für das, wer wir eigentlich sind. Und Paulus versucht es am Ende des Galaterbriefes einmal der Gemeinde so zu sagen, dass er im Blick auf diese Unterschiede deutlich macht, ihr seid alle, egal wie unterschiedlich ihr seid, Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Wer getauft ist, wer zur Gemeinde gehört, hat Jesus angezogen. Und es gibt keinen Unterschied mehr. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Knecht noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allzumal einer in Jesus Christus. Jesus hat uns für diese Vision der Gemeinschaft ein ganz starkes Symbol gegeben, das Abendmahl. Im Abendmahl, in Brot und Wein, hat Jesus uns gezeigt, dass wir eine Gemeinschaft sind. Es berührt mich immer wieder, wenn ich diesen letzten Abendmahlsbericht von Jesus lese und mir klar mache, Jesus, der hat diesen Verräter genauso an diesem Tisch einen Platz gegeben und das Brot gereicht, was weiß ich, wie den Lieblingsjünger Johannes. Er hat den aufbrausenden Petrus genauso an seinem Tisch gelassen, wie den wohltemperierten Jakobus. Nicht die Unterschiede, das Gemeinsame eint uns und gibt uns einen Platz und einen Wert bei Gott. Wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, dann passiert etwas mit uns. Also wenn wir unseren Gegner, unseren Konkurrenten nicht lieben, passiert was mit uns. Dann verlieren wir etwas von unserer Ebenbildlichkeit. Ich bin jetzt 15 Jahre Pastor und begreife erst jetzt langsam, was für eine Revolution es war, wie eben Jesus in diesem Verständnis das Leben aufgefasst hat. Die Einsicht hatte, dass wir vor allem anderen Menschen sind. Ein britischer Offizier hat einige Tagebuchnotizen hinterlassen, was er erlebt hat und empfunden hat und dann auch erlebt hat, wie das Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit worden ist und wie sie versucht haben, das, was da an Menschen übrig war, ihnen wieder eine Perspektive oder sie zumindest wieder in die menschliche Gemeinschaft zu integrieren. Und da ist ein Bericht, wo er schreibt, es geschah kurz nachdem das britische Rote Kreuz kam, obwohl es vielleicht keinen Zusammenhang damit hatte, dass eine sehr große Anzahl Lippenstifte eintraf. Es war überhaupt nicht das, was wir wollten. Wir schrien nach tausend anderen Dingen und ich habe keine Ahnung, wer Lippenstifte angefordert hatte. Ich wünschte, ich würde es herausfinden, wer das war. Denn es war eine geniale Tat voller reiner, ungetrübter Strahlkraft. Ich glaube, nichts hat mehr für die Lagerinsassen getan als diese Lippenstifte. Frauen lagen auf Betten ohne Laken, sie hatten kein Nachthemd, aber scharlachrote Lippen. Man sah sie umhergehen, nur mit einer Decke über ihren Schultern, aber mit scharlachroten Lippen. Ich sah eine tote Frau auf einem Obduktionstisch, die in ihrer Hand ein Stück Lippenstift fest umklammerte. Letztlich hatte jemand etwas getan, das sie wieder zu Individuen machte. Sie waren wieder jemand, nicht mehr nur eine auf den Unterarm tätowierte Nummer. Sie konnten wieder Interesse an ihrer Erscheinung haben. Dieser Lippenstift gab ihnen ihre Menschenwürde zurück. Dieser Lippenstift ließ Gott in diesen Menschen wieder sichtbar werden. Es zeigte wieder, dass es Abbilder Gottes sind. Und ich glaube, damals trug Gott selber diesen Lippenstift. Es gibt Tage, da entscheidet vielleicht ein Stück roter Lippenstift zwischen Himmel und Hölle. Thema ist, wie wir Gottes Ebenbild im anderen achten können. Ein Schlüssel für die Umsetzung ist der Ratschlag von Paulus: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. In der Umsetzung beginnt es, denke ich, mit dem Begreifen dieser Grundeinsichten, über die wir heute gesprochen haben. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken für den Wert, den du jedem von uns gegeben hast und für dein Evangelium, für die frohe Botschaft, dass wir wertvoll sind. Herr, ich möchte dich bitten, hilf uns, im Bewusstsein zu leben, dass wir und andere wertvoll sind. Mach uns bereit, anderen zu helfen, ihren Wert, den du ihnen gegeben hast, zu erkennen. Amen.